Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, Folge 124, unser Tour de France Spezial Nummer 3 zur Tour de France 2015 mit zwei Personen am Mikrofon, nämlich an der wunderschönen Stimme aus dem Bodenseetal, Chris. Guten Abend.
Hallihallo. Und der Gruß geht zurück nach Köln.
Yes.
Ins Rheintal.
Ins Rheintal. Ich glaube, das nennt man das hier irgendwie nicht niederrheinische Tiefebene oder so. Oder Nieder- oder Tief.
Was das ist sogar,
du,
ja.
Du bist doch der Geograf. Du musst mir das doch erklären.
Ich glaube, da war ich nicht da.
Das ist gefehlt. Aber du hast bestimmt eine Entschuldigung.
Köln war für mich von vornherein jetzt eher so ausgeschlossen, dass die Gegend für mich immer interessant wird. Also habe ich mir da den Teil so ein bisschen ausgespart.
Ja, ja. In seiner Jugend macht man gerne Fehler, die dann später man bereut. Das kenne ich. Aber es ist ja nie zu spät, dazu zu lernen. Weil wir auch immer gerne was dazu lernen, machen wir es. Wir wollten ja eigentlich öfter senden, aber dann jetzt doch weniger oft. Und wir machen heute mal eine Sendung und haben noch grob geplant für dann in zwei Tagen schon nochmal. Aber das können wir dann alles besprechen. Rollen wir das Feld mal ein bisschen von hinten aus und haben angefangen mit Vermischtes, also was sich alles so bei der Tour ereignet hat. Und werfen uns mal gegenseitig ein bisschen die Bälle zu, was wir so mitbekommen haben. Ich glaube, die unschönste und traurig ja nicht, aber ne, also Ivan Basso hat Hodenkrebs, heute gemeldet worden, ist sofort aus der Tour ausgestiegen, begibt sich jetzt zur genaueren Diagnose nach Italien und dann wird entschieden, wie weiter vorgegangen wird. Eigentlich kann man nur sagen, gute Besserung, lieber Ivan.
Ja, absolut. Also da verbieten sich eigentlich auch alle Parallelen, die man da vielleicht irgendwie ziehen könnte, was vielleicht auch den Gebrauch von Dopingmitteln da angeht.
Ach so.
Aber
ja, nee.
Gab ja schon, ist ja nicht der erste Fahrer, der Hodenkrebs hat, aber klar, kann jedem passieren.
Echt? Ist das, ich weiß nur von Armstrong?
Ja.
Da hatte ich aber ganz komischerweise, hatte ich gar nicht diese Doping-Assoziation, sondern ich habe mich daran erinnert, dass Armstrong und Basso sind ja, ich will nicht sagen dicke Kumpels, aber schon irgendwie als Bassos, ich erinnere mich damals, ich weiß nicht, sind die zusammen im Team gefahren, ich glaube noch nicht mal, aber war Bassos Mutter so schwer krebserkrankt und da hat sich Armstrong so ein bisschen, ich will nicht sagen seine angenommen, aber ihm Beistand geleistet.
Naja, auf jeden Fall. Gute Besserung. Ein bisschen wundert es mich, dass Oleg Tinkoff zulässt, dass Bass jetzt gleich die Tour verlässt. Ich hätte jetzt fast damit gerechnet, dass da noch irgendwie sowas kommt. Guck mal, dass du noch 3 Bergetappen durchhältst. Aber
gut, naja, also ich
geht es ins Leben und da wird vielleicht auch ein Oleg Tinkoff einsichtig.
Ja, also wenn ich da, also alles Gute, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Und bei ihm ist es ja jetzt durch einen Sturz irgendwie dann und nicht Heilung und so Untersuchung. Ich weiß gar nicht, wie das so mit Vorsorge bei Hodenkrebs ist. Wenn da jemand Ahnung hat, soll er sich mal melden. Vielleicht muss ich da auch mal unten rum nachgucken lassen. Kann ja nicht schaden. Also Vorsorge, ich bin ein großer Freund von so Vorsorgen, habe aber viel zu wenig Ahnung davon. Punkt 1. Nächste Kurzmeldung, die ich habe. Auch ein Italiener betreffend. Luca Paolini hatte gemacht ein bisschen mit die Schnee in die Nase und hat sich gute Zeit gemacht und ist danach aufgefallen.
Ja, du weißt ja nicht mal, ob er es...
Sagt man.
Ob er es in die Nase reingezogen hat. Also da gibt es ja diverse Aufnahmeformen.
Echt? Sag mal, ich kenne mich da weniger aus mit Kuxen.
Wie ich jetzt von Hajo Seppel erfahren habe oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall wurde da ja berichtet, dass es bei Koks da doch diverse Einnahmeformen gibt. Unter anderem kann man sich das wohl injizieren. So dieses typischerweise so Löffel Koks rein anzünden.
Das ist doch Heroin. Heroin kocht man doch auf.
Ja, aber wenn man es sich injizieren kann, muss es ja irgendwie ähnlicherweise auch gehen, oder?
Ja.
Und dann anscheinend auch noch oral, anal hoffe ich jetzt mal nicht.
Doch, das geht auch als Zäpfchen.
Ja, ich weiß nicht, ob das dann so cool ist.
Also es geht.
Es ist ja wohl doch ein Stück weit auch noch eine Modedroge. Und ich weiß nicht, wie das zieht, wenn man da mal kurz aufs Klo verschwindet und sich dann so ein Zäpfchen. Ich mag es mir nicht vorstellen.
Gegenseitig auch gerne.
Auf jeden Fall, Paolini hat da jetzt auf die Öffnung der B-Probe, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, gänzlich verzichtet. Also sieht ein, okay, da wird was dran sein. Die paar tausend Euro, um die B-Probe analysieren zu lassen, kann er sich da auch sparen. Ja. Muss man mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Falls er jetzt gesperrt würde, wäre natürlich das aus meiner Sicht dann auch gleichbedeutend mit einem Karriereende. Also er ist ja dann jetzt auch schon Ende 30 und wenn er jetzt 2 Jahre noch mal weg wäre.
Ich glaube, man kann das bis zu 10 Tage, wenn ich es richtig gelesen habe, nachweisen. Das heißt, es muss jetzt noch nicht mal aktuell irgendwie während des Giros passiert sein. Also er muss jetzt nicht unbedingt während des Giros in Anführungszeichen erwischt worden sein. Aber selbst wenn es kurz vorher passiert ist, er ist einfach so unfassbar dämlich, dass ich da auch echt kein Mitleid mit habe.
Ja, gut.
Nee, also ich kann mich an einen deutschen Fahrer erinnern, der in Belgien bei einem Kirmesrennen, wo die Aussicht, dass er relativ weit vorne landet, ganz groß war, auch am Vorabend bei der Party zugeschlagen hat und deswegen dabei erwischt wurde. Da habe ich mich kaputt gelacht für so viel Dummheit. Also wenn das nicht schon Suchtverhalten ist, was ich bei einem Profi auf dem Niveau mir nicht vorstellen kann, dann ist das echt ziemlich dämlich. Also.
Ja, es ist auf jeden Fall jetzt spannend. Ich weiß nicht, Tom Boonen wurde ja vor einigen Jahren ja mal positiv auf Kokain getestet.
Aber das war außerhalb des Wettkampfs, ne?
Ja.
Ist halt die Frage, ne, ob das gleich bewertet wird, weil das eine irgendwie im Training sozusagen war, wie damals auch die Ecstasys vom Ulle, oder ob das jetzt anders bewertet wird. Kann ich jetzt so, ne?
Weiß nicht, ob es da eine Zwischenlösung gibt, dass man sagt, okay, halbes Jahr Sperre, weil ja die leistungssteigernde Wirkung so ein bisschen, ja.
Also ich habe es kurz aufgerufen, der positive Test wurde mehr als 3 Tage vor Beginn der Rundfahrt genommen bei Tom Boonen. Deswegen handelt es sich nicht um ein Dopingvergehen. Er wurde dann quasi nur ausgeladen überall erstmal. Er hat aber auch selber gar nicht gekokst, ne? Das hat man bei Tom Boonen, vergisst man das ja gerne. Es wurde ihm bei einem Besuch in einer Bar die Droge heimlich in den Drink gemischt worden. Also musst du dir mal vorstellen, was die Leute machen, ne?
Und was man auch leichtgläubig alles glauben kann, ne?
Ja, also das hat dem wirklich einer, und Kokain weiß man ja, ne, das kostet ja nichts. Das ist ja das wie Sand am Meer. Und das hat dem einer einfach so ins Glas getan, nur so aus Spaß.
Ja. Wahrscheinlich war es Cavendish, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen.
Nee, der hat die Gläser vertauscht. So aus Versehen. Hier mal, hey Tom, it's for you, mate, drink. Und dann, scheiße, wieder rechts und links. Schwierig.
Genau, wo ist mein Teamleiter, der mir sagt, wo ich lang
kann? Wo ist left, right, fuck, man, hey, mate, here, Ausschluss, Feierabend. Die Affäre Boonen, Cavendish. Was hatte ich als dritten Punkt mir aufgeschrieben? Richie Porte. Es sickert jetzt so immer mehr durch oder die Quellen werden immer verlässlicher. Richie Porte verlässt Sky zum Ende der Saison und mutmaßlich wird er zu BMC wechseln. Einerseits finde ich Porte finde ich nicht unsympathisch, dass er jetzt irgendwo versucht mal auf eigene Kappe als Kapitän in Rennen reinzugehen, kann ich nachvollziehen die Beweggründe. Andererseits
Moment mal, was heißt als Kapitän in Rennen reinzugehen? Was er als Kapitän hat in einer 3-wöchigen Rundfahrt zu leisten imstande ist, das durfte man mittlerweile mehrfach sehen.
Das wollte ich ja jetzt sagen. Ich wollte ja sagen, andererseits, ob das so clever ist, nachdem was er beim Giro gemacht hat, steht auf dem anderen Blatt.
Und dazu fährt er jetzt bei BMC auch einen TJ Van Garderen, den ich jetzt weiß Gott nicht schlechter einschätze als einen Richie Porte. Die Klasse eines Richie Portes zeigt sich am ehesten bei so einwöchigen Rundfahrten. Aber da hat er ja auch bei Team Sky die Möglichkeit, da seine Paris-Nizzas und was es da für kleine Rundfahrten auch immer noch gibt, zu gewinnen. Also ich weiß nicht, ob BMC da jetzt so ein gutes oder ein besseres Angebot gemacht hat, als es jetzt Sky gemacht hat. Ich denke, finanziell spielen beide Teams auf jeden Fall mit um die Krone der Champions League, wenn ich da mal den Vergleich ziehen darf.
Ja.
Aber was da jetzt der Beweggrund ist, weiß ich nicht. Vielleicht will er Teamzeit vor Weltmeister werden. Nee, scheint es nicht.
Nee, aber was soll es sein, wenn nicht irgendwie seinem. Vielleicht sitzt ihm einfach Leopold König so ein bisschen im Nacken, ne? Man denkt sich so, okay, vielleicht kommt da was. Oder wer weiß, wenn Sky jetzt sonst noch in der Pipeline hat. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das so der primäre Grund ist, warum er sich überlegt, Sky zu verlassen. Also.
Ja, aber was heißt Leopold König ist da am sich steigern?
Als Beispiel, als einer von vielleicht mehreren noch.
Ja, muss man jetzt mal sehen. Team Sky hat ja großes Interesse auch an Mikkel Landa geäußert. Das könnte vielleicht noch jemand sein, dass er vielleicht seine Fälle davon schwimmen sieht, dass es halt gar keinen Platz mehr für ihn als Kapitän irgendwo gibt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, denn bei so einwöchigen Rundfahrten hat er seine Klasse schon so Genüge gezeigt. Und
ja.
Wird es wahrscheinlich jetzt auch bei der Tour in den Bergen wieder zeigen, dass er da an einigen Tagen da zu Top-Leistung imstande ist.
Ich sehe auch gerade noch, Orica Greenedge ist wohl auch mit in der Verlosung für ihn noch. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen Heimat und scheint ja dann vielleicht auch noch, wäre auch noch eine Option, die im Gespräch ist.
Klar, also Orica Greenedge natürlich, da wäre er jetzt Kapitän. Also er hätte da beispielsweise die Yates-Brüder, die er da so ein bisschen noch anleiten kann, denen bestimmt noch 1-2 Jahre so Erfahrung fehlen, um vielleicht mal ganz vorne anzugreifen, deren Ergebnisse sich aber auch permanent steigern. Mit denen zusammen, ja, könnte er schon eine gute Spitze bilden. Orica Greenedge, ja, Team aus Australien, hätte schon einen gewissen Charme. Und er hätte da sicherlich seine Freiheit, weil gerade in dem Bereich einwöchiger Rundfahrten ist jetzt Orica Greenedge jetzt nicht perfekt aufgestellt.
Also damit würden sie auf jeden Fall, und ich glaube ja, dass er auch, was ich irgendwo mal gelesen habe, sehr Australien verbunden ist. Vielleicht ist es einfach eine schöne so eine Richtung, die ihn dann auch interessiert, so langsam Richtung Heimat zu wandern. Hast du noch irgendwie so eine so Familie, was wir hinter Vermischtes packen können?
Oh, Vermischtes. Also jetzt eher so Sachen, die sich jetzt beim Durchsprechen der Etappen vielleicht so zufällig da noch dabei ergeben.
Okay. Dann fangen wir einfach mal an. Wir hatten aufgehört mit Etappe 5, haben jetzt sozusagen zu besprechen 6, 7, 8 und 9, 4 Etappen. Und fangen natürlich chronologisch an. Steven Stibar. Stibar? Stibar?
Wir haben es im Vorfeld besprochen, dass er Stibar heißt.
Ich hatte dir nicht zugehört. Weißt du, mit wem ich ihn auch verwechselt habe? Mit Steve De Volda.
Mit Stein De Volda.
Ja, genau. Ethics Quickstep jubelt, aber nicht Cavendish, um es ohne die Namen zu, ohne fremde, mir fremde Namen sagen zu müssen, formulieren können wollen. Das war das Ergebnis der Windetappe. Oder ein Ergebnis der Windetappe, aber das viel entscheidendere, glaube ich, für uns alle an dem Tag war.
Warte. Was für eine Windetappe?
Die Etappe, die zumindest vorher als eine Etappe ausgeschildert wurde, wo es zu einer Windsituation kommen kann, wo du, meine ich, auch gesagt hast, kann passieren. Und ja, deswegen habe ich jetzt einfach Windetappe gesagt, im Gegensatz zu einer normalen Sprintankunft. Sie sind auch am Meer entlang gefahren.
Ja,
Richtung Le Havre.
In der ersten Woche relativ häufig der Fall. War auf jeden Fall eine Etappe, wo es hinten raus ein bisschen hoch ging. Also zwischen, ja, sag mal, 1,5 Kilometer bis 1,5 Kilometer vom Ziel ist die Straße da angestiegen, 7% für so 800 Meter. War im Vorfeld nicht so ganz klar, wer es mit nach oben schafft. Und ja, Greipel hat es leider nicht geschafft und Sagan hat auf der Etappe sehr, sehr viele Punkte gut gemacht.
Mhm. Es hat zwar nicht ganz fürs grüne Trikot gereicht, aber zumindest hat er dort den Abstand entscheidend verringern können. Und man kommt nicht drum rum. Tony Martin gestürzt, ganz klassischer Schlüsselbeinbruch. Dümmer kann es eigentlich nicht passieren. Und ja, das war's dann. Aus und vorbei. Das gelbe Trikot ist dieses Jahr wirklich irgendwie mit so ein bisschen, man sprach schon vom Fluch des gelben Trikots. Es bringt dem Fahrer auf jeden Fall kein Glück bisher.
Ja. Man kann vielleicht noch sagen, positiverweise war es jetzt so, dass oder wenn man das überhaupt als positives Beispiel dann nennt, er war selber schuld an dem Sturz. Ich denke, es ist immer noch eine Spur bitterer, wenn man da jetzt von einem anderen Fahrer, der irgendwie tangiert wird und deshalb stürzt. Er kann im Endeffekt keinen Vorwurf machen. Er ist da selber nach rechts rübergezogen, hat sogar einige Fahrer mit runtergerissen, unter anderem Nibali. Froome hat's halb erwischt. Und ja, im Endeffekt kann Tony Martin froh sein über diese Tour. Also viel mehr wäre wahrscheinlich nicht mal gekommen. Er hat einen Tour-Etappensieg, er hatte das gelbe Trikot und ehrlicherweise muss man sagen, ohne einen Sturz von Fabian Cancellara wäre Tony Martin in dieser Tour nicht mehr ans gelbe Trikot rangekommen.
Es wäre sehr, sehr schwer geworden. Ja.
Nee, er wäre nicht mehr rangekommen.
Meinst du?
Cancellara wäre die Mühe de Huy mit Sicherheit besser hochgefahren als Anthony Martin. Da bin ich mir relativ sicher.
Okay, man weiß es nicht. Der eine sagt mehr so, der andere so. Aber es wäre deutlich, deutlich, deutlich schwieriger geworden. Oder es wäre eine größere Überraschung geworden. So vielleicht formuliert. Darf ich noch mal kurz zu dem Sturz? Weil ich habe, glaube ich, irgendwie von 3 Leuten 4 verschiedene Meinungen gehört. Ich glaube, das, was am ehesten, worauf man sich einigen kann, es war einfach eine ganz blöde Unachtsamkeit, oder? Er ist dann irgendwie wie, als wenn nicht eingepennt, aber er hat einfach einen Moment der Unachtsamkeit, Schlenker und das war's, oder? Also so habe ich es wahrgenommen am Ende.
Ja, ja. Klar.
Also ja. Ja, man hat alles mögliche gehört, am Fahrrad vom Vorgänger aufgehangen oder selber in eine Welle reingeraten. Es war einfach ein Moment der Unachtsamkeit und da passiert sowas. Also
im Endeffekt gab es dann sogar noch ein bisschen Stunk zwischen Nibali und Froome. Nibali hätte da wohl Froome vorgeworfen, Froome hätte den Sturz ausgelöst, was natürlich Quatsch war, weil er selber in Mitleidenschaft gezogen wurde ein Stück weit. Die beiden haben sich dann aber auch wohl im Teambus dann nochmal ausgesprochen und die Sache hat sich geklärt. Mhm. Für Toni Martin jetzt super bitter. Auf der anderen Seite, ich habe es ja schon gesagt, die erste Woche von ihm war sehr, sehr stark mit einem Etappensieg, gelbes Trikot. Was will man mehr? Ich glaube, mit dem Ergebnis wäre er nach der Tour zufrieden gewesen.
Ja.
Und dann ja, jetzt volle Konzentration auf die nächsten Aufgaben. Also es steht wieder eine Zeitfahr-WM an. Da hat er vielleicht dann sogar die Möglichkeit, sich dieses Jahr dann mal so voll drauf zu fokussieren, wenn er jetzt wirklich in der Tour jetzt nicht mehr ans Limit muss und
er ist halt so ausgeruht wie selten, ne? Wahrscheinlich bei der Zeitfahrwärme. Also er kann jetzt, OP scheint gut gelaufen zu sein, hat irgendwie so ein Titanplättchen da drin, was auch bewusst so eingesetzt wurde, dass er weiterhin oder dass er in Kürze wieder aufs Zeitfahrradträger drauf kann. Und ja, steht ihm nichts im Wege. Und dann soll er mal sich ordentlich vorbereiten darauf und dann warten wir mal ab, was da passieren wird. Am Gesamtklassement hatte sich dadurch, der Sturz war auch ja innerhalb der letzten 3 Kilometer, die er als wie soll man sagen, als kritische Linie betrachtet werden. Also alles, was innerhalb der letzten 3 Kilometer passiert, hat keinen Einfluss mehr aufs Gesamtklassement. Und deswegen war an dem Tag dann auch nichts passiert zwischen den Gesamtfavoriten.
Ja, wobei doch jeden Tag irgendwie erwischt es immer mal irgendjemanden wieder, der dann mal nach hinten durchgereicht wird. Also das sieht man eigentlich mittlerweile wirklich fast auf jeder Etappe, dass da einzelne Fahrer Zeit verlieren.
An dem Tag war aber, glaube ich, nichts, oder? Habe ich mich getäuscht? Also wenn man so das Ergebnis...
Glaube ich jetzt nicht. Aber,
am nächsten Tag. Nee, nächster Tag war der Sprint. Also man verliert ja auch so ein bisschen den Überblick, ne?
Ja, am nächsten Tag, ja.
Dein Freund.
Hieß es so ein bisschen, ja, haben wir für Toni jetzt gemacht. Ja, er hätte früher schon was für Toni machen können, das hat er verdummbeutelt. Ja, aber der Tag und die Etappe von Mark Cavendish, also man konnte ja ein Stück weit schon von ausgehen, ohne Kittel wird irgendwann mal die Stunde von Mark Cavendish schlagen. Und das war an diesem Tag der Fall. Mhm. Reinrassiger Sprint hat man jetzt bei der Tour jetzt noch nicht so oft gesehen. Ja, Greipel vielleicht ein bisschen enttäuscht, ein bisschen zu weit hinten gewesen. Und ja, vielleicht hat sich auch ein Stück weit negativ ausgewirkt, dass er seinen wichtigsten Anfahrer verloren hat, Craig Henderson, der leider ausgeschieden ist oder nicht mehr gestartet ist zu der Etappe.
Adam Hansen auch angeschlagen, also man hat die Tage auch Bilder gesehen, der fährt ja jetzt, glaube ich, die 12. Tour hintereinander, also die 12. Grand Tour in Folge, möchte da sich ganz weit vorne mit platzieren in der Liste an Leuten, die sehr viele Touren hintereinander gefahren sind. Und aber Greipel immer noch vor Sagan. Das ist ja jetzt so zu dem damaligen Zeitpunkt so ein bisschen der Wettkampf auch um das grüne Trikot, hat da also wieder Punkte gut gemacht. Degenkolb, Christoph, Tyler Farrer, also die üblichen Verdächtigen bei diesem Sprint vorne.
Wobei bei Farrer war es fast ein bisschen eine Überraschung, muss ich sagen. Also da hat er bei den bisherigen Sprints dann doch eher Edvald Boasson-Hagen so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt und dann, ja.
Man hat ihn noch nicht gesehen, ja.
War vielleicht da ein bisschen schlecht positioniert und ja, Platz 7 ist jetzt auch nicht so überragend, aber vielleicht ein schöner Erfolg, Sam Bennett.
Ich wollte es gerade sagen. Und er und Platz 11 auch hintereinander, ne?
Sam Bennett und Navadauskas, also auf 10 und 11. Ja, hat mich schon gefreut, wobei, ja, Sam Bennett, also ist schon ein Fahrer, dem er vielleicht bei Sprints hinaus vielleicht sogar noch mal ein paar Plätze mehr zutrauen kann. Mhm. Klar, so ein Cavendish, ein Greipel, Degenkolb, Sagan sind schon klasse Sprinter, aber so ein Degenkolb hat er jetzt ja bei der Beinrundfahrt auch zweimal geschlagen. Ne? Also da muss man mal noch gucken, ob da vielleicht doch noch ein bisschen mehr drin ist, wenn vielleicht die Positionierung vorm Sprint dann noch ein bisschen besser ist.
Und er ist ja noch jung, ne? Also er hat ja auch noch ein bisschen was an Erfahrung bei solch großen Veranstaltungen, die er sammeln kann. Der, wie alt ist er jetzt? 25? 24, 25 wahrscheinlich? Deswegen, da hat er ja durchaus noch ein paar Jahre, die er aufholen kann. Ansonsten gibt es, glaube ich, zu dieser Etappe auch gar nicht so viel zu sagen. Ne? Also immer vielleicht, um es so ein bisschen einzusortieren noch, also dass wir mal immer wieder wissen, wo wir gerade stehen. Gesamtwertung von den großen Vieren zu dem damaligen Zeitpunkt Froome mit 36 Sekunden vor Contador, der wiederum eine Minute auf Nibali ungefähr hatte und dann noch mal ungefähr eine halbe Minute auf Quintana. Nur um das so ein bisschen einzusortieren. Bergsprint am nächsten Tag. Die Mur de Bretagne.
Mur de Bretagne, ja, so ein Stück weit aus meiner Sicht die vergebene Chance von Valverde. Und er hat selber gesagt, an dem Tag hätte er die Beine gehabt, wirklich um den Sieg mitzufahren. Hat sich dann irgendwie nicht so ganz aufraffen können oder nicht so ganz getraut, die entscheidende Attacke mitzugehen oder auch zu starten, weil er wohl der Meinung war, ja, alle hätten ihm am Hinterrad geklebt. Aber da denke ich mir dann auch, Mensch, ja, so viele Fahrer gibt es jetzt auch nicht, die in so einem Sprint überhaupt am Hinterrad bleiben können. Und den Sprint der nachführenden Gruppe hat er ja gewonnen vor Sagan, Van Avermaet, und da waren ja doch schnelle Fahrer mit dabei und die hat er ja geschlagen. Also ein Sagan im Sprint bei so einem Uphill-Finish muss man auch erstmal schlagen. Da wäre wahrscheinlich wär deutlich mehr drin gewesen. Ansonsten.
Und es ist ja auch nicht so, dass die Situation für ihn neu wäre, muss man ja auch mal so sagen.
Ja.
Also es ist traditionell bei solchen Uphill-Finishes, da hängen sich die Leute, gehört er zu den drei, vier Kandidaten, die man immer nennen würde, wenn sie am Start sind. Da ist ja klar, dass die Leute sich an seinen Hinterrad hängen. Also ein bisschen, naja.
Ja, also es war auch mit Sicherheit die Etappe, die ihm bei dieser Tour wahrscheinlich am besten lag. Und deshalb ist es schade, ein Fahrer, von dem ich überrascht war, nicht aufgrund der guten Leistung, sondern aufgrund der eher überraschend schwachen Leistung war auf der Etappe Vincenzo Nibali, der da auf die Favoritengruppe dann doch so 10 Sekunden verloren hat. Dafür, dass es jetzt kein langer Anstieg war und jetzt auch kein überaus harter Anstieg, doch auf jeden Fall sehr, sehr überraschend für mich. Und ja, muss man jetzt mal gucken, ob die Form jetzt nicht so ganz passt, wie er sich vielleicht erhofft hat. Und
also das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, also ich hatte schon gelesen, dass Leute geschrieben haben, ja, das war's für Nibali. Nibali hat die Tour verloren. So früh wollen wir das Kind mal nicht mit dem Bade ausschütten, aber es ist schon ein Fingerzeig, dass er vielleicht nicht in der Form vergangener Jahre oder des vergangenen Jahres oder zumindest nicht in der Form ist, wo er eine wirklich wichtige oder entscheidende Rolle spielen muss. Also im Moment sehe ich ihn ein bisschen hinter den anders. Lass uns das mal am Ende machen, dass wir da nochmal die vier zusammenfassen, so wie es im Moment ausschaut, wie wir es einschätzen. Nibali verliert ein paar Sekunden, ja, und ansonsten bleibt eigentlich alles beim Alten.
Nicht ganz aus deutscher Sicht, war dann doch, wenn man jetzt mal das Gesamtklassement mal außen vor lässt, war was zu erwähnen, also aber auch ein Stück weit selbstverschuldet, mal ganz ehrlich sagen. Also das war von Team Lotto wirklich eine selten dämliche Aktion. Also vor der Etappe habe ich mir gedacht, das kann sehr, sehr gut eine Ausreißergruppe auch gewinnen. Weil wer sollte nachfahren am nächsten Tag? Teamzeit fahren. Da würde jetzt nicht Movistar führen, weil wer die ganze Etappe nachfahren? Für einen Rodriguez würde Katusha auch nicht nachfahren, da sie nur noch zu SIP waren. Tinkoff Saxo für Sagan auch nicht zu erwarten, weil einfach in jedem Team ja auch Gesamtklassementsfahrer drin sind, die am nächsten Tag noch ein möglichst frisches Team haben wollten. Und ja, und dann überraschenderweise Team Lotto fährt die ganze Zeit nach, also aus meiner Sicht absolut unverständlich. Kurzfristig dachte ich mir dann, ja, vielleicht wollen sie die Spitzengruppe noch vor dem Zwischensprint einholen, um für Greipel maximale Punkte einzufahren. Haben sie dann aber überraschenderweise auch nicht gemacht. Also wäre der da bei der Zwischensprintwertung als Erster drüber gegangen und er war ja Erster des Feldes, hätte er das grüne Trikot am nächsten Tag noch angehabt. Aber nee, Team Lotto hat das mit dem Zwischensprint dann auch nicht wirklich wahrgenommen und ja, ein Stück weit haben sie natürlich dazu beigetragen, dass die Gruppe vorne wieder eingeholt wird und dass ein Peter Sagan dann am Ende Vierter werden kann. Wenn die vier Fahrer vorne durchkommen, was möglich gewesen wäre, wenn hinten nichts passiert wäre, wären Sagan maximal Fünfter geworden und vierter Platz hat für Sagan gereicht, Fünfter hätte nicht gereicht. Also und gemacht für einen fünften Platz von Tony Gallopin, ob man für den fünften Platz wirklich nachfahren muss,
weiß ich. Das ist der Punkt. Also positiv formuliert, ich dachte, okay, vielleicht fühlt sich Gallopin an dem Tag so stark, dass er sagt, Jungs, heute, das hole ich das Ding. Der hat beim Frühstück gesagt, heute Abend habt ihr den Etappensieg auf dem Silbertablett serviert. Dann muss er sich natürlich ordentlich Kritik gefallen lassen. Und so schlecht ist er ja auch nicht in der Gesamtwertung platziert. Er ist Vierter oder war Vierter zum damaligen Zeitpunkt. Das wäre jetzt eigentlich auch die Situation gewesen, wo man sich überlegt, müssen wir so Gas geben? Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir Mannschaftszeitfahren noch ein paar Körner drin haben. Ne? Also das finde ich, ist noch so ein Aspekt des Ganzen, wo man sich fragt, was sollte das?
Ja, vor allem Gallopin, ja, wenn er jetzt sagen würde, er fühlt sich richtig gut und hätte im Vorfeld oder in den letzten Jahren schon immer mal wieder gezeigt, dass er so Dinge abschießen kann, wie es jetzt vielleicht ein Valverde schon gezeigt hat, wie es ein Rodriguez schon gezeigt hat, ne? Oder auch einen Sagan, der so ein Ding auch immer mal gewinnen kann.
Die man auf der Rechnung hatte für den Tag, genau.
Dann kann man für so jemanden auch fahren, aber ein Gallopin hat gegen die Weltelite da jetzt noch nie gezeigt, dass er da wirklich dann am Ende Erster oder Zweiter auch wird, also dass er in die Top Ten da reinfahren kann, ja, aller Ehren wert, aber deswegen fahre ich nicht nach und deshalb verschenke ich kein grünes Trikot.
Ja, also auch eine Aktion, also gehört für mich zu den Aktionen, warum ist Quintana vorne gefahren bei dem Zeitfahren und warum ist Lotto so nachgefahren? Vielleicht hat sich Greipel auch so stark gefühlt, vielleicht wollten sie ihn, aber darf es eigentlich nicht.
Nee, darf man da nicht mal in Erwägung ziehen.
Nee, das habe ich auch. Ich streiche es aus dem Protokoll, euer Ehren.
Hat er Helferdienste verrichtet, also der war sich bewusst, dass im Ziel er nicht mehr vorne mit dabei ist.
Müssten wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt, was das soll. Vielleicht hat ja ein Hörer eine Idee oder hat irgendwie in einem Kommentar irgendwo was gelesen oder gehört, was der Grund dafür war, dass Lotto so nachgefahren ist, wie sie nachgefahren sind. Wäre interessant zu wissen. Auch wir wissen ja nicht immer alles. Ne, wäre schön, wenn uns das mal jemand sagen könnte. Vielleicht noch den Sieger erwähnen an dem Tag. Gewonnen.
Alex Villamor.
Danke, dass du mir die Aussprache abgenommen hast.
Der ja schon an der Mauer von Huy als Dritter ganz stark gefahren ist. Also ein ganz kleiner, ganz leichter Mann. Also ein Fahrer, dem solche Ankünfte definitiv liegen. Ja, er hat am Anfang des Anstiegs schon mal probiert. Zusammen mit Simon Geschke zu dem Zeitpunkt und mit einem dritten Fahrer, wo ich jetzt aber nicht genau weiß, wer der dritte da war, wurden wieder eingeholt und dann hat er es einfach nochmal probiert. Und dann haben sich die anderen erstmal alle angeschaut, dann hat er ein paar Sekunden, dann Dan Martin hat es auch versucht, den hat man auch fahren lassen und dann schlussendlich das Feld, aber überragend gemacht von Villamor, der war mit Sicherheit an dem Tag, ja, mit der Beste. Also es war jetzt nicht so, dass er überraschend da gewonnen hat, also er war schon sehr, sehr stark.
War für mich auch so ein klassischer Fall, wo man im Nachhinein sich sagte, ja, okay, der hat sich wirklich diesen Tag auch ausgepickt, ne? Mauer von Huy schon eine gute Form für so einen Uphill-Finish. Das wird eine Etappe gewesen sein, die hat er für sich auf dem Plan. Daniel Martin war ja auch jemand, also Team Cannondale hat für ihn wirklich stark und viel gearbeitet, hat dann am Ende um 5 Sekunden nicht gereicht. Ich will nicht sagen, man hat schon was ein bisschen Mitleid mit ihm, aber wäre das ganze Ding irgendwie noch 200 Meter weiter gegangen, dann hätte es vielleicht gereicht. Aber so, ganze Arbeit.
Dann hätte vielleicht Valverde gewonnen. Nein. Da hätte das noch 10 Kilometer so weit gehen müssen. Und jeder hätte einen Defekt haben müssen, außer er.
Ja. Und kein Eis stand irgendwo an dem Straßenrand.
Und kein Schmiedes.
Aber zumindest mal wieder. Das war auch, glaube ich, der erste französische Sieg bei dieser Tour, wenn ich das richtig im Hinterkopf noch habe. Und ja, es führte am Ende dazu, Nibali ein paar Sekündchen verloren. Und dann kommen wir schon zur gestrigen Etappe, das Mannschaftszeitfahren. Vorher viel diskutiert. Im Sinne von, macht es Sinn, zu einem solch späten Zeitpunkt innerhalb einer Grand Tour einen Mannschaftszeitfahren zu veranstalten? Was wird, werden die Abstände möglicherweise so groß sein, dass das für manche Favoriten zum Desaster wird? Wie wird es sein, dass Fahrer schon ausgefallen sind? Alles so Fragezeichen, die wir vor dem Mannschaftszeitfahren so ein bisschen in unseren Gesichtern hatten. Und ja, wie sollen wir es sagen am Ende? Also so richtig, also sagen wir mal so, der Abstand zwischen den einzelnen Teams oder zwischen den entscheidenden Teams ist mit Team Sky zu Team, also ich sag mal Team Froome zu Team Nibali waren 34 Sekunden. Das hält sich doch dann arg in Grenzen. Also deswegen jetzt davon zu sprechen, dass es eine blöde Idee war, das Mannschaftszeitfahren am Ende zu machen, würde ich sagen, kann man ein Häkchen hintermachen zwischen hinter dem Vorwurf oder hinter diesem Gedanken. Das war es jetzt nicht, oder? Also das.
Ja, wobei jetzt die Teams der Top-Favoriten, die hatten ja noch auch den Vorteil, dass sie alle noch zu neunt am Start waren. Ne? Also da waren ja eher die Teams gehandicapt von Fahrern, die vielleicht vorher schon nicht zu den Top-Favoriten gehört haben, aber zum erweiterten Favoritenkreis, nenne ich es jetzt mal beispielsweise Katjuscha. Traditionell jetzt nicht unbedingt die beste Zeitfahrmannschaft, nur noch zu siebt angetreten und die Quittung absolut bekommen mit fast 2 Minuten Rückstand. Also das ist natürlich jetzt nochmal ein Päckchen, das dann dazu kam. Lotto Soudal mit 1,30. Denk mal, da haben die mit Sicherheit am Vortag auch 20, 30 Sekunden liegen lassen, die sie da jetzt frisch vielleicht holen können. Das Zeitfahren war ein bisschen tricky, muss man ehrlicherweise sagen. Also es war doch ein Stück weit sehr kopiert, das Gelände. Also immer wieder hoch und runter, unrhythmisch. Und dann hinten raus den Anstieg, den es 2008 auf der ersten Etappe der Tour de France auf der ersten Etappe hochging. Also quasi den Anstieg, den Valverde damals als erster beendet hat und damit quasi das gelbe Trikot übernommen hat oder gewonnen hat. Also war hinten raus schon gar nicht so leicht. Und da ging es auch darum, okay, wie viele Kräfte kann man im Vorfeld dieses Anstiegs überhaupt schon verpulvern, um da noch 5 Mann hochzubekommen?
Und genau, und wie teilt sich, die entscheidende Frage ist ja, wen rechnet man vorher? Also man überlegt sich ja wahrscheinlich vorher, wenn ich jetzt mit 9 Mann da starte, wer ist so Nummer 5, Nummer 6 vielleicht, Nummer 7? Also diese 3, 4 Fahrer, die dann die entscheidenden sind, wo man sich vorher überlegen kann, okay, das wird wahrscheinlich der letzte von uns sein, der über die Ziellinie fährt. Und wie kann ich denen vielleicht möglichst während des Zeitfahrens die ein oder andere Pause geben, die er vielleicht länger braucht und so weiter? Das ist halt auch so ein bisschen Taktik wäre jetzt übertrieben, weil Taktik ist voll drauf, aber das ist schon so ein bisschen eine Entscheidung, wie werden die Kräfte eingesetzt, um es mal so zu sagen. Und das hat am besten gemacht gestern wieder wenig überraschend BMC. TJ Van Garderen damals auch als Kapitän profitierte zumindest ein bisschen davon, aber so richtig, eine richtige Überraschung war es nicht. Also bei den Buchmachern stand BMC ganz weit vorne.
Ja, nicht nur, dass sie TJ Van Garderen im Team haben, auch Rowan Dennis, der ja schon den Prolog oder das Auftaktzeitfahren gewonnen hat. Und dann auch sehr, sehr viele Fahrer, die jetzt vielleicht in einem Einzelzeitfahren jetzt nicht mehr unbedingt weit vorne wären, aber die gezeigt haben, dass sie in einem Teamzeitfahren wahnsinnig stark sind, weil sie immer wieder ihre Führung ganz stark fahren können. Auch wenn man da an so einen Quinciato denkt, an Daniel Ost, so einen Greg Van Avermaet, Samuel Sanchez. Das sind schon viele, viele starke Fahrer da am Werk. Und es ist keine Überraschung, dass sie gewonnen haben. Dass es dann wirklich am Ende mit 1 Sekunde gereicht hat, war vielleicht dann doch eine Überraschung, weil so, ich würde sagen, noch so 500 Meter vorm Ziel war Team Sky mit Sicherheit 10 Sekunden vorne gelegen.
Ich hätte nicht 10 gesagt, aber ich hätte gesagt, sie hatten die Nase vorn. Ja.
Also deutlich. Also bei Sky hinten raus, der letzte Fahrer ist deutlich weggebrochen, da haben die noch viel, viel Zeit liegen lassen. Vielleicht.
Weißt du, wer es war? Ich habe versucht, darauf zu achten, aber ich habe es nicht wirklich gesehen. Es war ein sehr kräftiger Fahrer, das weiß ich noch.
Puh, also es war definitiv nicht Froome, es war nicht Port.
Nein.
Ich wüsste es jetzt.
Na, ist egal, hätte ja sein können, du kannst sofort sagen, ja, der war es.
Also. Wenn es ein richtig kräftiger Fahrer war, könnte man fast meinen, es war Stannard, aber das würde ich nicht vermuten. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, Garen Thomas war es auch nicht.
Nee, wen haben wir denn da noch? Ist auch nicht so wirklich wichtig.
Birds, Roach, ja, gäb's.
Kenneth war es nicht, Luke. Ich würde Stannard fast behaupten.
Ja, wenn der das mit hochgebracht hat, dann ist es noch sehr, sehr gut für ihn überhaupt da hochzukommen. Auf jeden Fall, es wurde danach ein bisschen gemutmaßt, ja, hat jetzt Team Sky den Sieg jetzt absichtlich hergeschenkt, weil sie dann nicht zur Siegerehrung müssen oder so. Aber daran glaube ich ehrlicherweise nicht. Also bei einer Tour, bei der es am Ende vielleicht auch um Sekunden geht, da verschenkt man jetzt nicht einfach so die Zeit. Also das macht man vielleicht mal auf einer Flachetappe, wenn man jemanden ins gelbe Trikot fahren lassen will, einen unbedeutenden Fahrer hat's. Ohne dass jetzt Tony Martin jetzt unbedeutend ist, aber fürs Gesamtklassement unbedeutend. Mhm. Aber einen TJ van Garderen, dem schenkst du keine Sekunden.
Nein, nein, auf keinen Fall. Also das dafür ist das auch zu wichtig. Ein Mannschaftszeitfahren ist ja auch finde ich immer für die Moral einer Mannschaft sehr gut. Ne? Wenn wir wissen, okay, wir sind die stärkste Mannschaft hier, wir haben gezeigt, dass wir heute bei diesem Mannschaftszeitfahren hier die beste Leistung an den Tag legen und so. Und ich glaube, das tut einer Mannschaft insgesamt auch gut. Und das mit einer, ich will nicht im Gegenzug behaupten, dass diese eine Sekunde jetzt beim Team Sky irgendeinen moralischen Knacks erzeugt hat. Auf keinen Fall. Aber man wird nicht mit Absicht eine Sekunde verschenken. Also auf gar keinen Fall. Also wenn dann hätte man sagen können, okay, so wie zum Beispiel, ich weiß nicht, welches Team es war, bei einem war es nahezu aufreizend langsam, wie sie gefahren sind.
Orica Greenwich.
Ich meine, Cofidis, ja, Orica Greenwich, die sind aber auch nur zu fünft, glaube ich, oder sechst gewesen. Ne?
Sechs, ja.
Ich glaube, Cofidis waren auch so, als würden die eine Bummeltour machen. Ne? Es gibt halt Teams, die sagen von vornherein, okay, da kann ich nichts gewinnen, ich muss überleben. Aber dazu wird Team Sky nun wahrlich nicht. Und diese letzten Sekunden haben einfach gefehlt. Weggeschenkt haben die mit Sicherheit nichts.
Ja.
Movistar hat auch nichts verschenkt, im Sinne von Geschenk verteilt, sondern die haben sich einfach mal zwischendurch überlegt, 9 Mann in einer Linie ist schön, aber wenn wir alle durcheinander auf einem Pulk fahren und die einen ein bisschen vor und die anderen ein bisschen hinter, das sieht einfach auch mal hübscher aus für die Kameras.
Genau, da gibt's überall Windschatten.
Ja, gibt's überall Windschatten. Die einen können links den Zuschauern gratulieren, die anderen können rechts den Zuschauern gratulieren. In der Mitte kann noch ein Motorrad durchfahren, wenn es möchte. Es ist viel besser. Es ist für alle beteiligt nur eine Win-Win-Win-Situation.
Ja, also man muss schon sagen, die Movistar hat eine wahnsinnig starke Zeitverleistung dahingelegt. Wirklich überragend. Auch, weil man sagen muss, sie haben so ihre ganz eigene Taktik. In vielen anderen Teams erlebt man das immer so, dass da immer mal wieder ein Fahrer abfällt. Die Movistar ist sehr, sehr lange zusammengefahren. Also zu neunt. Und das ist ein Riesenvorteil gewesen. Man hat da natürlich auch so Tempobolzer drin, wie so ein Alex Dowsett, Adriano Malori, Jonathan Castroviejo, auch ein Imanol Erviti, die da wirklich absolut tempofest sind und das auch immer wirklich forciert haben. Aber es gab wirklich diese eine Situation, ich meine, das war irgendwie so 7-8 Kilometer vom Ziel, etwa würde ich jetzt schätzen, dass es vorne mal zwischenzeitlich doch ein Ticken zu schnell war. Und in der Situation hat man einfach den Sieg verschenkt, sonst wäre der Sieg drin gewesen.
Hm. Ich war auch überrascht, also im positivsten Sinne überrascht von der Leistung und den 4 Sekunden, die nur gefehlt haben. Sind aber, ich tue mich schwer damit, also weißt du, an dem Tag, ich glaube, diese 3 Sekunden zum Team Sky werden es am Ende nicht ausmachen, für oder wieder Quintana. Contador, die 27 Sekunden, das finde ich jetzt schon mal ein bisschen mehr und das finde ich, kann man dem Team Movistar hoch anrechnen, dass sie da sich mal zusammengerissen haben und diese Disziplin bewiesen haben und so vernünftig gefahren sind.
Ja, absolut.
Also bis auf die eine Situation, wo sie einfach sich wie Dummbüttel angestellt haben. Aber das gehört ja nur mal dazu, einfach einmal.
Ja, wenn man mal überlegt, die haben 1,5 Minuten auf dieser Windetappe haben die verloren. Ansonsten wären die jetzt Dritter und Fünfter des Gesamtklassements, ne? Also ja. Das ist.
Ja, aber da, bei Natur muss man jeden Tag aufmerksam sein. Contadors-Truppe hätte ich jetzt so in dem Rahmen noch ungefähr eingeschätzt. So eine halbe Minute hinterm Sieger, vielleicht nicht ganz weit vorne, aber auch nicht ganz, aber schon unter den Top 5. Genauso wie Astana irgendwie. Das hat sich alles so sortiert, wie man es vorher erwartet hätte eigentlich. Keine große Überraschung da vorne.
Ja, kann man so unterschreiben. Es gab natürlich einige Teams, denen man schon deutlich angemerkt hat, dass da der ein oder andere Fahrer fehlt, Ajax Quickstep. Mhm. Wenn man da Tony Martin damit reinrechnet, dann fahren die mit um den Sieg. Ist einfach so.
Ja.
Track Factory Racing mit einem Cancellara fahren die auch eine halbe Minute mit Sicherheit besser. Und so schiebt sich das halt alles oder würde sich alles ein bisschen näher aneinander schieben. Auch Team Giant Alpecin mit Tom Dumoulin fahren die auch eine halbe bis dreiviertel Minute einfach schneller. Mhm. Ja. Und so muss man schon sagen, es hat einen Einfluss, dass es erst so spät kam, dass das Mannschaftszeitfahren, aber die Leidtragenden sind wirklich eher so die Kapitäne aus der zweiten Reihe. Das ist ein Ovan, das ist jetzt ein Bauke Mollema, um den es mir sehr leid tut.
ein Galopin?
Ja, wobei, die sind selber schuld. Also auch wenn sie Craig Henderson verloren haben, der Craig Henderson ist vielleicht nicht so der wichtigste Mann im Mannschaftszeitfahren, die haben es auf der Voretappe einfach.
Ja, ja, aber trotzdem ist es einer der Kapitäne aus der zweiten Reihe, die man in diesem Atemzug nennen sollte, denke ich.
Ja, Zelensky auch ein bisschen betroffen, Jack Bauer war nicht mehr mit dabei und so. Und so könnte man eigentlich fast in jedem Team einen nennen, dem sein Teamkollege da dann doch gefehlt hat. Aber ja, trotz allem war jetzt das Mannschaftszeitfahren nicht die Etappe, wie sie früher war. Wo Ois Kalter 5 Minuten verloren hat. Also so war es jetzt
nicht. Ja, das stimmt, das ist näher zusammengerückt.
Und ein Team würde ich noch kurz ansprechen, Bora Arbon, ja, 13. Hätte ich ein bisschen weiter vorne erwartet. Klar, sie haben jetzt auch Andreas Schillinger verloren. Was ich überraschend fand, war wirklich, dass die auch hinten raus noch ganz schön Zeit verloren haben. Und da war jetzt nicht irgendein Helfer schuld, sondern die haben auf Dominik Nerz warten müssen am letzten Anstieg. Und das ist dann doch immer so ein bisschen eine unschöne Situation, wenn quasi die Helfer besser sind als der Kapitän. Also das war beispielsweise beim Team Movistar oder auch beim Team Astana, beim Team Sky anders. Also das sind die Kapitäne den Anstieg in vorderster Front hochgefahren, haben geguckt, dass die Helfer alle mitkommen. Mhm. Bei Bora war es so, dass die Helfer gucken mussten, hey, wo ist der Kapitän?
Das war mir zum Beispiel ehrlich gesagt untergegangen. Das war mir noch nicht aufgefallen. Kapitäne. Nehmen wir uns mal die 4, die wir vermeintlich vorher vorne gesehen haben, vor. Ich würde sagen, die Favoritenrolle von Froome hat sich nach den ersten, ja, jetzt 9 Etappen, also etwas weniger als der Hälfte oder dem etwas sehr verlängerten Aufgalopp, manifestiert. Also er ist nicht nur derjenige von den Vorderen, der jetzt das Klassement anführt, sondern er ist auch derjenige, der sich am schadlosesten gehalten hat, wie man so schön sagt. Also bis jetzt hat er sich keine Blöße gegeben, ist in keiner Situation bisher irgendwie in einer Situation gewesen, wo man gesagt hat, komplett einfach eine klinisch saubere Tour fährt er bisher.
Richtig. Van Gaarden, also, genau das Gleiche.
Also fehlerfrei, würde ich es, glaube ich, nennen. Ne? Weil es ist auch keine herausragende Leistung bisher gewesen. Die Mauer von Hui vielleicht ein bisschen. Aber die beiden zeigen so eine fehlerfreie Tour einfach.
Genau, also im Auftaktzeitfahren könnte man sagen, Froome ja nicht so gut wie vielleicht erwartet. Aber
im Vergleich zu seinen Mitbewerbern oder Mitkonkurrenten um den Sieg, auch auf einem Niveau, beziehungsweise gleich anzusiedeln. Ne? Also da hat er sich auch nicht irgendwie dümmer angestellt als die anderen.
Ja. Ja, schon auf jeden Fall.
Ja. Zweiter von den vermeintlichen 4, oder siehst du es immer noch so, dass diese 4 die sind, die um die, um den, nee, gehen wir erstmal von den 4 aus, die wir am Anfang auf der Liste hatten. Zweiter, Contador.
Ja.
Abstand jetzt eine gute Minute. Und seine Form auch mit Fragezeichen auch.
Ja, ähnlich wie Nibali. Man weiß noch nicht wirklich, wie ist es um die Form bestellt. Also da kann jetzt alles kommen. Da kann es sein, dass er jetzt in den Bergen da mit den Besten mithalten kann. Aber es kann bei Contador jetzt wahrscheinlich genauso sein, dass der jetzt mal auf einer Bergetappe 3 Minuten verliert und dass es aus ist. Also es ist alles denkbar.
Also auch noch relativ, also man, ich will ihm keine Fehler jetzt irgendwie ankreiden, aber er verliert irgendwo hier mal was und da mal was, auch etwas, was man von ihm nicht so in dieser Form kennt. Also er scheint nicht auf, für mich wirkt Contador, als sei er nicht so ganz auf der Höhe des Geschehens in irgendeiner Form. Ne? Also mit Sagan hat er wirklich im grünen Trikot einen erstklassigen Helfer da mit dabei. Das ganze Team leistet für ihn alles, denke ich, mögliche, aber irgendwie, naja, Quintana oder Quintana, unauffällig würde ich ihn jetzt erstmal nennen bis jetzt. Auch ja. 2 Minuten Rückstand bisher?
Ja, 1,5 Minuten wirklich auf dieser Bind-Etappe. Ansonsten, ja, hat sich doch ein Stück weit ansonsten schadlos gehalten. Man muss jetzt mal gucken. 2 Minuten für einen super Bergfahrer. Es gibt Zeitbonifikationen auch auf Bergetappen. Ich würde jetzt sagen, wenn er da jetzt wirklich eine überragende Form hat, die er bis jetzt noch nicht so hat durchblicken lassen, dann ist mit dem noch voll zu rechnen. Also ich habe jetzt keine Etappe gesehen, wo ich gesagt hätte, oh, da hat er jetzt Schwächen gezeigt. Er war immer bei den Leuten dabei und der Rückstand kommt durch die Windetappe. Von daher.
Ich hoffe mal, dass das nicht, dass es sich da nicht noch richtig ärgern wird. Ich sehe Quintana auch noch immer vor Contador irgendwie komischerweise in seiner Form oder in seinem Auftreten oder so, wie er sich präsentiert.
Also stärker als Contador.
Mhm, genau.
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, Contador hat jetzt diese 1,5 Minuten im Wind nicht verloren und wenn man die jetzt rausnehmen würde, wäre Quintana 30 Sekunden vor Contador.
Nibali von den Vieren, würde ich ihn jetzt im Moment als Schwächsten sehen. Andererseits vielleicht auch, wenn man sich überlegt, vielleicht kommt er ja hinten raus noch, was ich von Contador ein bisschen bezweifle. Also Nibali ist so ein bisschen, im Moment schreibe ich ihn ab, aber andererseits würde es mich auch nicht wundern, wenn er Contador zumindest noch mal überholt.
Ja gut, jetzt kann man diese Phrasen dreschen von wegen, die Tour ist noch lang oder das Ziel ist erst.
Dafür sind wir ja hier.
Ja, und es gerade bei Contador würde ich sagen, trifft das auch zu. Er hat den Giro in den Beinen, das kann man jetzt nicht abstreiten und man muss jetzt gucken, ob er jetzt da wieder auf dem aufsteigenden oder jetzt vielleicht erst so langsam so richtig auf dem absteigenden Ast ist. Ne? Also er hat ja nicht komplett rausgenommen, er ist die Route du Sud wieder gefahren, hat eine gute Leistung gebracht. Also ist halt die Frage, wie weit man so eine gute Form dann auch halten kann. Also ist durchaus auch denkbar, dass da die Formkurven von Quintana und Contador sich so ein bisschen geschnitten haben. Contador, Route du Sud noch top, jetzt geht's langsam bergab. Quintana vielleicht jetzt auf dem aufsteigenden Ast. Es ist ganz schwierig, auch Nibali einzuschätzen. Das ist, letztes Jahr hat der Formaufbau top gepasst. Dieses Jahr, muss man sagen, ist er gerade auf den Etappen, wo man gedacht hat, hey, das sind die Bali-Etappen, da holt er die Zeit auf die Konkurrenten raus. Da hat er eher Zeit verloren, also war eher untypisch. Aber er war letztes Jahr auch am Berg der Stärkste.
Vielleicht ist er ja in diesem Jahr auch, das war auch so ein Gedanke, den ich hatte, vielleicht ist er dieses im vergangenen Jahr einfach, konnte er seinen Formaufbau besser umsetzen, weil er nicht... Wie soll ich das versuchen? Ich versuche das jetzt mal in Worte zu fassen, was in meinem wirren Kopf vorgeht. Also, als er letztes Jahr zur Tour gestartet ist, musste er nicht von Tag 1 an Vollgas geben. Er hat schon relativ früh die zwei großen Konkurrenten verloren und konnte danach immer mit seinen Kräften haushalten und musste in Anführungszeichen nur reagieren. Dieses Jahr ist er vielleicht mit dem gleichen Formaufbau, den er letztes Jahr hatte, vielleicht sogar mit einem besseren Vorbau, aber in einer ganz anderen Situation, weil er viel früher und viel schneller mit agieren muss und nicht und viel aufmerksamer sein muss und viel geforderter ist als im letzten Jahr und deswegen nicht in der gewohnten Manier seine Form konservieren kann über die Tour oder sogar vielleicht noch ausbessern. War so ein Gedanke, der möglicherweise nicht ganz komplett blöd ist.
Sehe ich komplett anders. Er hat letztes Jahr, glaube ich, die zweite Etappe gleich gewonnen, ist da voll ans Limit gegangen. Dann der Kopfsteinpflaster-Etappe war ja die vierte oder fünfte Etappe, bei der er auch Vollgas gegeben hat im Regen. Also
ja, aber dann musste er nur noch reagieren. Ne, und jetzt ist er ja schon, jetzt sind wir schon bei Etappe 9. Ja, ich weiß, was du meinst.
Also es war jetzt ja noch keine Etappe. Ich glaube, die ersten paar Etappen sind für jeden Fahrer wirklich stressig und ja, muss man erstmal überstehen. Und ich denke, jetzt setzt sich das Ganze alles jetzt noch. Also es gibt halt jetzt noch morgen einmal das große Aufeinandertreffen und danach weiß spätestens jeder, hey, wo ist denn etwa so mein Platz und in welche Richtung kann es gehen? Von daher ist es jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu früh, dann noch zu sagen, ja, den schreibe ich ab, den schreibe ich nicht ab. Vielleicht kommt da auch der eine oder andere aus der zweiten Reihe und zeigt da nochmal richtig was. Also noch ist da so viel drin.
Wen würdest du denn aus der zweiten Reihe jetzt so als diejenigen sehen, die da jetzt noch am ehesten mitmischen? Van Garderen, der, wie wir am Anfang meinten, auch eine fehlerlose Tour fährt?
Also Van Garderen definitiv, der war bei der Dauphiné mit Froome quasi auf Augenhöhe. Ne? Also jetzt, was den aktuellen Stand angeht, ist es ein ähnlicher Fall. Ich sehe natürlich Froome aufgrund der Erfahrung schon noch ein Stück vor Van Garderen, aber Van Garderen hat, wenn er die Form wirklich so aufrechterhält, absolutes Zeug fürs Podest. Also
Van Avermaet, Sie haben ja quasi eine Doppelspitze.
Naja, Van Avermaet, der fällt morgen zurück und gut ist.
Ja?
Ja, Van Avermaet ist ein Klassikerfahrer, genau wie Peter Sagan, die werden morgen beide aus den Top 10 rausfallen.
Okay. Ja, wir sind gespannt auf morgen. Ne? Morgen ist so das erste Mal Karten auf den Tisch. Und genau deswegen haben wir auch gesagt, dass wir dann uns direkt wieder schnell melden. Das heißt, am Morgen, um die Etappe mal so in ganzer Kürze, es ist viel zu dunkel, dass ich es genau beschreiben könnte. Im Prinzip ein langer Anlauf, 2-3 kleine Hügelchen und dann die erste große Bergwertung.
Genau, also es ist was einem Team Sky wirklich wirklich perfekt
liegt. Ja. Also wenn man eine Etappe für Froome machen würde, dann würde sie so aussehen.
Nicht taktisch, einfach Team Sky wird da in den Berg reinknallen, einfahren, nach dem nächsten wird ausscheren. Das ist genau das, was sie wollen. Und wahrscheinlich gehen die Fahrer reihenweise fliegen.
Ja.
Vielleicht was noch interessant ist für morgen und wo vielleicht die Tourdirektion vielleicht auch nochmal überlegen muss, ob es vielleicht die richtige Wahl war morgen. Morgen ist französischer Nationalfeiertag. Das ist
stimmt.
Juli, Sturm auf die Bastille. Kleine Geschichtsstunde. 1706 und nee, nicht 76, oder ist es?
Jetzt redest du dich aber um Kopf und Kragen.
Ende 18. Jahrhundert.
Also.
War es nicht 76?
1789, oder? Also ich bin ja 1789, Sturm auf die Bastille, ja klar.
Ja, also mit Ende 18. war ich natürlich wieder absolut richtig gelegen. Ja, und es ist nicht wirklich so eine typische Nationalfeiertagsetappe. Also man hat in der Vergangenheit da oftmals auch so Etappen gelegt, so Hügeletappen, jetzt nicht unbedingt mit Bergankunft, also meistens so einige Hügel der dritten oder zweiten Kategorie, so ich nenne es jetzt mal so typische Verkleidetappen. Wo dann so eine Gruppe oftmals eine Möglichkeit hat, durchzukommen. Ist jetzt morgen anders. Ich weiß jetzt nicht, ob Team Sky wirklich alles versucht, um die Etappe wirklich zu kontrollieren, ob es vielleicht andere Teams auch versuchen, ob man vielleicht da fast komplett rausnimmt und die Leute machen lässt. Aber ich glaube, dafür erste Bergankunft, ich glaube, ist zu prestigeträchtig und da schart jeder mit den Hufen ein Stück weit.
Soll ich dir sagen, was ich glaube?
Was?
Ich glaube, es kann morgen eigentlich nur eine Möglichkeit geben. Alles andere als eine Attacke in irgendeiner Form von Team Astana wird mich wundern. Nibali ist im Moment der vermeintlich Schwächste von den Vieren. Er muss sich irgendwann mal zeigen und er muss irgendwann mal versuchen. Ich glaube, dass morgen Team Nibali attackieren wird, wie die Verrückten, im Hinterkopf, wir fahren für Basso vielleicht sogar noch. Und die werden das versuchen, was du eben bei Team Sky beschrieben hast, werden es aber nicht packen. Und dann kommt am Ende der Konter von Froome und Quintana. Und die großen Verlierer werden morgen sein, und Van Garderen hängt sich da auch noch rein, und die großen Verlierer werden morgen sein, Contador, der irgendwo fliegen geht zwischendurch, der wird, also ich tippe morgen auf Ankunft, 2-3 Fahrer werden sich dann noch so zwischensortieren, die ich jetzt nicht auf der Liste habe. Aber ansonsten wird's morgen Froome, Quintana, kurz danach Garderen und Nibali und Contador, Nibali in der Reihenfolge, werden sich weiter hinten einsortieren. Ich mache mal eine richtige Prognose für morgen.
Ich bin gespannt.
Also wenn ich das sage, dann heißt das ja eigentlich, dass es hundertprozentig komplett anders kommt.
Ja, morgen Greipel. Das ist morgen Greipel und er holt sich mit seinem Sieg, mit der Bergwertung, sowohl das gepunktete als auch das grüne Trikot zurück.
Und natürlich das Trikot, die Nummer des kämpferischsten Fahrers.
Richtig. Von dem Ziel ist er so voller Adrenalin, dass er sich die Kleider vom Leib reißt und man erkennt, es ist ein richtiger Gorilla.
Ja, du bist ja jemand, der bringen wir das noch zu Ende? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, also das morgen die Etappe, dann morgen ist Dienstag, Mittwoch so eine auch ganz klassische Etappe, ne? Tourmalet mit dabei und so eine sehr schöne französische Etappe, auch wieder mit 3 Bergen und am Ende einer, ich will nicht sagen Bergankunft, aber weil es ist nur ein Berg, der ich kann es hier im Dunkeln, hier ist so dunkel, ich kann es nicht erkennen. Ne? Aber auch so eine von Power eine typische Etappe. Und wir wollten Mittwoch, hatten wir uns vorgenommen, die nächste Sendung direkt zu machen, weil dann ist der Zeitraum etwas größer, damit es nicht zu lange wird. Aber du verfolgst ja mal grundsätzlich, wir sind in Sachen soziale Netzwerke ja komplett unterschiedliche Menschen. Und deswegen bekommst du Sachen nicht mit, die ich mitbekomme, glaube ich. Zum Beispiel, wenn man einmal André, also du bist mir der Facebook-Mensch und ich mir der Twitter-Mensch. Und deswegen hast du auch nicht mitbekommen, was André Greipel heute am Ruhetag alles so gemacht hat, ne?
Ich hatte auch ehrlicherweise noch gar nicht so die Zeit, mich da zu informieren. Also.
Ja, das, also André Greipel, wenn man seine Aktionen vom Ruhetag so ein bisschen betrachtet, dann wird es auch schwierig, morgen überhaupt irgendwo zu fahren. Also das wird nicht ganz einfach. Er hat sich vorwiegend auf Segways und in Kneipen rumgetrieben. Ob der morgen überhaupt nochmal fährt, ist die Frage.
Na doch, der wird fahren. Also definitiv. Also
das war auch nicht ganz ernst gemeint.
Ist mir schon klar. Man darf jetzt bei André Greipel jetzt nicht vergessen, er ist noch nur diese 3 Punkte, ich meine, oder 2 Punkte, also auf jeden Fall wenige Punkte vom grünen Trikot weg. Im Ziel werden wohl weder Peter Sagan noch Greipel Punkte machen, aber es gibt wieder ein Zwischensprint.
Ja, genau.
Das könnte natürlich das Interesse von Lotto Soudal sein, da zu gucken, hey, bis dahin holen wir vielleicht Ausreißer ein oder lassen nur wenige weg, dass vielleicht Greipel da die Möglichkeit hat, wieder ins grüne Trikot reinzufahren. Mhm. Ist jetzt nicht aus meiner Sicht jetzt für morgen kein unrealistisches Szenario. Muss man natürlich gucken, wie viele Ausreißer morgen in der Gruppe sind. Also zumindest jedes französische Team wird da einen Fahrer mit am Start haben. Von daher bin ich echt sehr, sehr gespannt.
Ja, also morgen wird es eine aufregende Etappe. Ich werde auch morgen versuchen, mal, wie soll man sagen, spoilerfrei in den Abend reinzugehen, um dann mal zu schauen, ob ich mir am Abend die Etappe dann zumindest ohne das Ergebnis vorher zu wissen anschauen kann. Ja, Mittwoch versuchen wir das nächste Mal live zu sein. Wir würden uns freuen, wenn genauso viele Live-Hörer wie heute mit dabei sind, um dann zu überprüfen, ob der Christian Blödsinn erzählt hat oder nicht. Bis dahin, dir, Chris, ja, noch 2 schöne Tour-Etappen.
Ja, ich werd sehr ähnlich wie du machen, also abends einfach mal.
Versuchst du es morgen spoilerfrei zu gucken und dann, also ich glaube, morgen versuche ich das mal. Mittwoch ist es mir dann gucke ich so wegen den Landschaftsbildern vom Tourmalet. Deswegen ist mir übermorgen nicht so wichtig. Aber wenn, es sei denn natürlich, es passiert morgen was Grandioses und ich möchte ab jetzt nur noch spoilerfrei gucken. Aber morgen versuche ich das, glaube ich, mal. Weil das ist ja auch so eine Etappe, da kannst du bis Kilometer 20 wahrscheinlich vom Ziel ist vorspulen und dann einfach gucken.
Ja, ja.
Ja. Okay. Entlassen euch in den Abend. Vielen Dank an die Live-Hörer, vielen Dank an die Podcast-Hörer, vielen Dank für eure Spenden und alles, was uns das Leben leichter macht. Und wünsche ich euch weiterhin eine schöne Tour. Au revoir.
Bis Mittwoch. Ciao, ciao.